Geschätzte Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Bäcker und Freunde, lasst euch umarmen und herzlich willkommen zu einer neuen Wertschätzung, die ich mir einfach mal ohne wirklich konkreten Arbeitsauftrag und ohne meinen Kollegen allzu viel Bescheid zu geben, geschnappt habe. Ich habe mir Slay the Spire gekauft, weil es ein wenig durch die Medien ging, weil ich Spiele mit Karten mag und auch so Roguelikes, die definitiv ein Ende haben, nichts, wo ich so lange rumbasteln muss. Und damit das kein furchtbarer Stange-Monolog wird, so ganz ohne Struktur, mit Abschweifungen links und rechts habe ich mir sozusagen eine Kaltmansell, eine Anstandsdame hergeholt, den André Peschke.
Ich will nur wissen, ob ich auch umarmt werde.
Natürlich, du bist doch auch einer der Freunde und Zuhörer.
Na dann. Dann ist alles gut, dann können wir hier harmonisch fortfahren. Erzähl uns, Sebastian, was ist Slay the Spire überhaupt?
Slay the Spire ist ein Spiel im Early Access. Das schon mal vorangestellt und ich habe es mir trotzdem gekauft, obwohl ich ja eigentlich auch jemand bin, der erst vor vollendete Tatsachen gestellt werden will, aber ich habe zu viel davon mitbekommen, das hat mich zu sehr interessiert, also habe ich zugeschlagen. Es ist ein Kartenrollenspiel, das heißt ein rundenbasiertes Rollenspiel, bei dem man mit einem Kartendeck kämpft. Das Ganze ist eine Art Roguelike, das heißt, das hat ein definitives Ende. Höchstwahrscheinlich stirbt man, bevor man es erreicht und dann fängt man von vorne an. Es hat so ein bisschen eine Struktur, die erinnert an FTL, Faster Than Light. Das heißt, die einzelnen Räume, die man besucht, sind so in einem Netzplan angeordnet. Da hat man öfters die Auswahl zwischen verschiedenen Event-Typen. Es erinnert ein bisschen an Darkest Dungeon, in dem man da eben auch mit diversen Gegnern in einem Kerker kämpft und auch so eine Art Progression durchmacht. Es erinnert auch ein bisschen an Final Fantasy, die Art und Weise, dass es Rundenkämpfe sind gegen verschiedene Gegner mit verschiedenen Statuseigenschaften. Es erinnert an Binding of Isaac, in dem Sinne, dass man in dem Spiel sehr, sehr viele starke Reliquien finden kann, die die eigene Spielweise teils drastisch verändern und somit jeden Run ein bisschen anders machen und auch diverse Synergien erzeugen. Das ist ein großer Reiz des Spiels.
Okay,
und es
okay. Moment. Du hast mich ja vor Beginn dieser Folge gebeten, Sebastian, ja, dich an eine kurze Leine zu nehmen. Ja, hart dran. Und deswegen gleich nochmal. Wir müssen erstmal ein bisschen deskriptiver arbeiten und nicht zu sehr vergleichend.
Okay.
Also, das ist ein Roguelike, das hast du erklärt. Ja, also man geht irgendwo hin, man ist es so ein bisschen in Rollenspielmanier, man bekämpft Gegner, man steigt in Leveln auf und irgendwann
stirbt man. Ja, man kämpft sich und dann durch einen bizarren Kerker mit bizarren Monstern.
Und den sehe ich als in Form einer Karte sozusagen, die in einzelnen Räumen dargestellt ist. Eine Draufsicht nehme ich an.
Ja, eine Art Netzplan, der so ein bisschen spinnennetzartig von unten nach oben geht. Insgesamt gibt es 50 Räume, dann ist das Spiel auch geschafft. Aufgeteilt ist es in drei verschiedene Settings mit drei Bossen am Ende und ja, da kämpft man sich durch,
also
da will man
Map
praktisch das Ende erreichen.
Genau, ich sehe diese Map, dann kann ich halt da auch unterschiedliche Entscheidungen treffen, in welche Richtung, zu welchem Raum ich als nächstes gehen will, aber dann wechselt es automatisch in eine Kampfansicht oder komme ich dann in diesen betreffenden Raum rein und kann mich in diesem Raum irgendwie umsehen,
Nichts. Das ist ein Spiel, das ist schon sehr mechanisch. Das besteht aus Bildschirmen, die alle eine Funktion haben.
Und immer Kampf,
das
Kampf, heißt, Kampf. Ein Raum, ein Kampf?
Kampf, genau. Oder eben in den Räumen kann auch ein Event sein. Das heißt, so eine Art, so eine klassische Rollenspiel- Frage-Antwort-Geschichte, es passiert irgendwas, ein Totem steht auf einem Pfosten und du kannst es mitnehmen, eine seltsame Kreatur bietet dir einen Deal an, eine Falle öffnet sich, all sowas und das ist stets aber auch mit klar kommunizierten Konsequenzen verbunden, wo man zum Teil aus drei verschiedenen Übeln wählen muss, wo es aber auch meistens irgendetwas zu gewinnen gibt. Manchmal gibt es nur was zu gewinnen, manchmal kriegt man etwas, zahlt aber dafür, indem zum Beispiel Karten vernichtet werden, man Flüche auf die Hand nimmt oder Schaden nimmt. Und manchmal ist es auch nur doof, wenn man zum Beispiel zufällig dann, das kann auch passieren, in so einem Fragezeichenraum vor einem Elite-Gegner steht. Dann gibt es auch noch Shops, da kann man sein in Kämpfen verdientes Gold ausgeben. Und es gibt Lagerfeuer, da kann man sich entweder ausschlafen und ein Stück was von seiner Gesundheit heilen, um den Run weiterzuschaffen oder eben eigene Karten verbessern. Und später gibt es dann auch noch Möglichkeiten, an Lagerfeuern was anderes zu machen. Man sieht sozusagen auf dieser Karte verschiedene Routen, die man nehmen kann und kann dann bereits überlegen, welche nehme ich denn? Welche wäre denn für mich gut?
Okay, das heißt
also generell, ja.
Ich sehe diese Karte, ich wähle den Raum aus. Wie viele Informationen kriege ich denn vorher über diesen Raum? Weil du sagst, ich kann da eine strategische Entscheidung treffen, was jetzt gut für mich ist.
Es gibt verschiedene Raumtypen, die werden durch Icons angezeigt. Es gibt normale Gegner, meistens beherrschbare Kämpfe, die dich nicht vor zu große Herausforderungen stellen dürften. Für die kriegst du Gold und die Auswahl von einer von drei Karten. Das ganze Kampfsystem ist wie bei Hearthstone kartenbasiert. Das heißt, du hast eine gewisse Anzahl Energie, du hast eine gewisse Anzahl Karten in deinem Deck, davon werden ein paar gezogen. Die kosten eine gewisse Anzahl Energie und wenn du keine Karten mehr hast oder keine Energie mehr, ist dein Zug zu Ende und der Gegner ist dran. Der Gegner hat keine Karten, das ist nicht so wie bei Hearthstone, dass man praktisch taktisch gegen einen anderen Kartenspieler kämpft, sondern die Karten sind mehr oder weniger dein Inventar an Angriffen, an Verteidigungen, an Zaubersprüchen, an Buffs und Debuffs, mit dem du halt gegen einen klassischen Rollenspielgegner kämpfst. Und ja, durch besiegte Gegner kriegt man lediglich Geld und neue Karten. Das ist gar nicht so wertvoll. In diese Fragezeichen, Event Teils, da kann sehr viel Interessanteres drin sein, wie eben schon besprochen. Es gibt Elite-Gegner, die sind richtig knackig, aber die belohnen dich mit einem Relikt. Das gibt's auch in den Schatztruhe-Räumen zu gewinnen, definitiv. Und dann gibt's noch Shops und Lagerfeuer, wie erwähnt. Und man will möglichst einen optimalen Run haben. Das heißt, ich will möglichst wenig Risiko. Das heißt, vielleicht nicht gerade viele Kämpfe oder nicht viele Kämpfe am Stück, wo dann irgendwann vielleicht meine Gesundheit zu niedrig geworden ist. Ich möchte möglichst guten Loot abgreifen. Das heißt, ab und zu mal einen Shop. Nach so ein paar Kämpfen will ich auch mein gewonnenes Geld ausgeben. Ich will möglichst viele Chancen haben, mächtige Reliquien abzustauben. Das heißt, ich nehme vielleicht auch ein, zwei Elite-Gegner mit. Vielleicht auch mehr, wenn ich es mir zutraue. All sowas. Das sind solche Überlegungen, die macht man die ganze Zeit. Es ist ein Spiel, das sehr viel in deinem eigenen Kopf stattfindet.
Okay. Dröseln wir nochmal ein bisschen auf. Also das Kampfsystem, du hast schon gesagt, das ist im Grunde genommen ein Kartenspiel. Auch so ein bisschen ähnlich wie Hearthstone. Das heißt, ich habe wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe eine Waffenkarte auf der Hand, wenn ich die spiele, macht das so und so viel Schaden. Ich habe, keine Ahnung, einen Zaubereffekt, wenn ich den spiele, dann macht der entweder auch Schaden oder macht vielleicht auch einen Buff, dass jemand, keine Ahnung, gelähmt ist oder sonst irgendwas. Ein bisschen so wie das auch klassische Rollenspiele wie Final Fantasy machen es halt nur andersrum. Da hast du ein Inventar an möglichen Aktionen, die du ausführen kannst. Die sind limitiert durch sowas wie Aktionspunkte. Und hier ist es so, das ist quasi, diese Aktionen sind in sich limitiert, weil sie jeweils eine einzelne Karte sind. Und wenn ich sie ausspiele, sind sie halt weg. Und dann kann ich diese Aktion nicht wieder ausführen, bis ich die gleiche Karte nochmal kriege. Habe ich das richtig erklärt?
Im Grunde hast du das ganz gut erfasst. Also die Limitierung ist zum einen die Zahl der Karten, die du auf der Hand hast, weil du kannst halt jetzt nicht all deine Karten spielen, sondern nur die paar, die du gezogen hast. Und eben die Kosten der Karten in Energie. Es gibt natürlich später noch Wege, zum Beispiel Tränke. Ist auch noch so ein System. Man kann bis zu 3 Tränke auf der Hand haben und sie jederzeit trinken. Die haben diverse Funktionen. Da kann man Energie bekommen. Es gibt diverse Artefakte und auch Karten, die dir selbst Energie verschaffen, sodass man mehr Karten spielen kann als sonst. Noch Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Da gibt's diverse Synergieeffekte. Aber ja, das ist vergleichbar mit einem Rollenspielkampf. Du kannst deine Karten spielen. Und das Interessante ist, dass man in der Regel sieht, was die Gegner im nächsten Zug tun werden. Und das ist ein großer Unterschied zu all diesen anderen Spielen. Ich weiß also genau, der Gegner wird in der nächsten Runde Rüstung aufbauen und dann für eine Runde halt mehr Schadenspunkte haben oder eine gewisse Anzahl Rüstungspunkte, durch die ich durchbrechen muss, bis ich ihm schaden kann. Der Gegner wird mich angreifen und zwar wird er 5x3 Schaden machen. Und der Gegner da wird vielleicht den anderen Gegner buffen. Das wird eben mit Icons angezeigt. Und dadurch weiß man praktisch, was im nächsten Zug passieren wird und kann sich auf sozusagen auf die Gegnerrunde vorbereiten. Also wenn ich sehe, dass ein Gegner X Schaden macht, will ich diesen Schaden nicht schlucken. Also muss ich in meinem Zug definitiv genügend Verteidigung aufbauen. Das ist auch so etwas, das nur für die aktuelle Runde gilt. Das sind praktisch die defensiven Karten. Die bleiben nicht bestehen. Es sei denn, auch das kann natürlich durch andere Faktoren verändert werden. Das ist ein sehr flexibles System, das je länger man spielt, desto seltsamere Auswüchse nimmt. Also ich baue Verteidigung auf nur für die gegnerische Runde und die verpufft dann wieder. Und so muss ich mich dann eben durchwursteln und den Gegner möglichst schnell besiegen und mit möglichst wenig Schaden. Und wenn man auch noch Ansprüche an sich selbst hat, auch noch möglichst elegant.
Oh, das ist aber, das finde ich clever, weil das schafft ja Planbarkeit. Und
oh ja.
Was mich immer gerade in Spielen mit strategischen Entscheidungen irritiert, ist, wenn zu viel Zufall eine Rolle spielt, weil einfach unvorhersehbare Dinge geschehen und ich dann einfach mit einem Nachteil vielleicht zurückbleibe, wo ich mir denke, so, boah, da konntest du nichts machen. Das heißt, das Spiel teilt mir im Grunde genommen mit, das erwartet dich, wenn du nichts tust und jetzt reagiere darauf, aber du bist natürlich eingeschränkt durch die Karten. Die Karten sind also quasi das Set an Optionen, das du hast und du musst es ideal einsetzen, um entweder Dinge abzuwenden, Schaden oder ähnliches, oder eben offensiv zu agieren. Und ich vermute, es kommt dann auch stark darauf an, dass man clever versteht, wie sich solche Sachen, also diese Optionen, diese Karten kombinieren lassen, um entweder möglichst viel Schaden auszuteilen oder möglichst viel Schaden abzuwenden.
Das Schöne daran ist, dass jedes Spiel gleich startet. Das heißt, es gibt aktuell zwei Spielcharaktere, die haben ein bisschen eine unterschiedliche Spielweise. Den Ironclad, das ist so ein klassischer Ritter, der setzt vor allen Dingen auf Stärke, der hat auch diverse Möglichkeiten, sich selbst zu verletzen und zu buffen. Der setzt auch ein Stück weit auf Mechaniken, in denen er Karten verbrennt für die aktuelle Runde, die dann gar nicht mehr gezogen werden können. Und dann gibt's noch den Silent, eine seltsame, in so einen Mantel gehüllte Knochenfigur. Das ist eher so eine Art Rogue, so ein klassischer Schurke, der setzt viel auf Schiffs. Das sind so Dolchkarten. Das ist eine bestimmte Kartensorte. Und er setzt auf Giftschaden. Beide Charaktere starten aber mit demselben Basisdeck, also mit ihrem eigenen Basisdeck. Das heißt, jeder Run mit einem Ironclad beginnt mit dem gleichen Deck, jeder Run mit dem Silent beginnt mit dem gleichen Deck. Und das ist relativ 0815. Das sind viele Angriffe, die machen Schaden, viele Verteidigungskarten, die machen eben für die eine Runde, bauen die Verteidigung auf und dazu noch ein, zwei Spezialkarten und das war's. Dein gesamtes Deckbuilding, also das ganze Getüftel und die Synergien passieren während des Spiels. Das heißt, während ich spiele, kristallisiert sich für mich erst raus, okay, ich habe hier diese Mega-Giftkarte bekommen, ich werde anscheinend, vielleicht spiele ich jemanden, der auf Gift setzt. Und so muss man dann während des Spiels improvisieren. Das ist ganz, ganz reizvoll.
Ich habe gehört, vielleicht liegt das auch an dieser Mechanik, dass dir im Vorfeld mitgeteilt wird, was dich erwartet, aber das sei auf seine Art sehr viel zugänglicher als vergleichbare Spiele, aber er hat durchaus Tiefgang. Würdest du das unterschreiben?
Absolut. Man kann dieses Spiel sehr oberflächlich spielen, indem man einfach nur reagiert auf das, was jetzt in der nächsten Runde passieren wird. Du siehst da die Gegner stehen, du siehst, was sie jetzt gleich tun werden und du ziehst deine Karten und machst das Beste draus. Wer ein bisschen mehr investieren will, das ist so ein Spiel, das füllt deinen kompletten Puffer an Zwischenspeicher im Kopf, wenn du das willst. Du kannst da so richtig viel im Voraus bedenken, du kannst da so richtig viel Kopf rechnen, weil es teils auch echt chaotisch wird. Du kannst also gucken in deinen Drawpile, also du hast deinen Stapel Karten, aus denen du ziehen wirst und die werden dann in den gespielt Stapel gelegt. Und wenn dein Zugstapel alle ist, wird der gespielt Kartenstapel gemischt und wieder neu hingelegt. Also du kannst dir anschauen, aus welchen Karten ziehe ich denn jetzt? Und es gibt auch noch die Möglichkeit, diese Relikte verändern das Spiel eben auch sehr. Es gibt ein Relikt, das sorgt dafür, dass dein Kartenstapel, aus dem du ziehst, in der Reihenfolge angezeigt wird, in der du ihn ziehen wirst. Das heißt, du weißt, welche Karten du ziehen wirst. Das macht dann wiederum jede Karte, die irgendwie dich eine neue Karte ziehen lässt, taktisch unglaublich interessant, weil du exakt weißt, welche Karten du demnächst ziehen wirst. Und plötzlich bläht sich dein Hirn auf, weil du viele, viele mehr Möglichkeiten hast. Und weil verschiedene Karten auch noch Synergien haben. Es gibt Karten, die verwunden Gegner oder sie mehr Schaden nehmen. Also kann ich dann mit dem nächsten Angriff mehr Schaden machen. Ich kann vorher meine Kraft buffen. Aber wenn der jetzt so und so viel Schaden macht, dann kassiere ich was. Aber hey, wenn ich dann die Karte ziehe, dann füge ich ihm Weakness zu, da machen seine Angriffe weniger Schaden. Und dann muss man im Hintergrund noch Kopf rechnen, ob das alles auch Sinn ergibt, ob man nicht vielleicht eine Runde verpasst, wo man den Gegner bereits töten könnte, aber man ist zu viel damit beschäftigt, irgendeine Synergie auszuführen. Und das Ganze, herrlich. Das ist eine wunderbare Kopfnuss, in die man so tief einsteigen kann, wie man Lust hat. Das Spiel ist immer noch ganz nett, wenn man es wirklich praktisch so nebenher spielt. Es ist ja auch rundenbasiert. Da gibt's keinerlei Zeitdruck zu keiner Stelle. Und man kann sich da ein bisschen durchklicken, aber man kann sich auch wirklich, wirklich Zeit nehmen für jeden einzelnen Zug. Und dann werden auch die Stellen relevant, wo das Spiel dich belohnt. Wenn das dir drei Karten anbietet und du überlegst dir, passen diese Karten zu meinem Spielstil? Manchmal ist es, oft ist es sogar gut, auf eine Karte zu verzichten und gar keine auszuwählen, weil je größer der Deck wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du die coolen Karten ziehst, auf die vielleicht irgendwelche Synergien basieren. Und das ist auch das Meta dieses Spiels, dass man sich wirklich sehr bewusst für nur wenige Karten entscheidet und sich dann auf gewisse Spielstile committet, die auch ganz lustige Namen tragen. Also es existiert auch eine sehr, sehr, sehr lebendige, glückliche Community rings um das Spiel, die begeistert mit verschiedenen Sachen rumprobiert. Und dann gibt's die interessantesten, unmöglichsten Spielweisen, von denen ich selbst nicht gedacht habe, dass sie Sinn ergeben. Das Spiel gibt da sehr viel her. Es gibt Charaktere, die basieren darauf, sich selbst Schaden zu machen und den Gegner aber dadurch möglichst schnell wegzuballern, bevor man dann eben selbst stirbt. Es gibt Charaktere, die mischen sich Wunden und Fluchkarten ins Deck. Also gerade so Negativeffekte haben oft die Form von Karten und machen da aber das Beste draus, weil sie andere Fähigkeit haben, Karten wieder aus dem Spiel zu nehmen, die wiederum Effekte haben, um zum Beispiel den eigenen Charakter zu buffen oder Gegner zu schaden. Das ist herrlich. Andererseits ist es auch teilweise ein bisschen viel. Es kann passieren, dass man in einer Runde weit über 10 Karten ausspielt, die zum Teil auch diverse Effekte auf die aktuelle Runde haben, sodass es dann den Speicher überflutet, zumindest in meinem Kopf.
Okay. Das bedeutet aber, das ist ein rein mechanisches Spiel oder bietet es dir so kleine Story-Häppchen an, dass dann so ein Metanarrativ entsteht? Also kannst du erzählen von einem Durchgang von Slay the Spire, wo wenn man davon erzählt, es dann so rauskommt, wie wenn Civilization-Spieler erzählen, so, und dann kam der Gandhi mit seinen Atombomben, kannst du sagen, oh, und dann kam Dings.
Die Stories von den guten Runs sind voller Fachbegriffe und Kartennamen, die einem Nicht-Eingeweihten überhaupt nichts sagen und selbst für Anfänger, Spieler oder jemand, der da nur 10 Stunden reingesteckt hat, vielleicht ist noch nicht die beste Geschichte sind, das ist dann eher Fachwissen. Es gibt hier und da einen Hauch Narration, etwa bei diesen Events, wo man komische Charaktere kennenlernt. Manche Events zum Beispiel beziehen sich aufeinander. Da findet man erst eine goldene Statue irgendwo als Relikt, die bringt dir mehr Geld und für die kassiert man dann irgendeinen Schaden, glaube ich, oder muss eine Karte abgeben. Und später kann man diese goldene Statue bei einem anderen Event verändern in eine blutende Statue und sowas. Und dazu gibt es einen Hauch Erzählung. Außerdem jedes Mal, wenn man stirbt, und man stirbt definitiv, auch wenn man alle 50 Events durch hat und den letzten Boss besiegt hat, dann stirbt man trotzdem. Es gibt aktuell kein richtiges Ende, eher so eine Art Nicht-Ende. Und wenn man dann den nächsten Run beginnt, gibt es eine Art riesengroßen Dämonenwahl. Der hat auch einen Namen, der fällt mir gerade nicht ein, der dich dann wieder vor eine Entscheidung stellt. Und auch dieser Wahl wird auch mal hier und da im Nebensatz zitiert. Die Karten haben auch noch in der Detailansicht ein bisschen Lore drin, aber das ist ganz, ganz, ganz hauchdünn. Hier scheint das Spiel, es befindet sich ja noch in der Early Access Phase, vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen, wenn es irgendwann fertig ist. Sie rechnet mit 4 bis 8 Monaten Early Access Phase. Das Ding ist im November rausgekommen. Ich denke mal Ende des Frühjahrs bis vielleicht Ende des Sommers. Man weiß ja nie, wann es fertig wird. Dann gibt es dann auch ein richtiges Ende. Aber wirklich Story wird's nie geben.
Okay. Und dann noch mal, also ganz kurz nur, ja oder nein sozusagen, da ist keine Free-to-Play-Monetarisierung geplant mit Karten-Booster-Pack-Scheiß oder so. Okay.
Nein. Ich muss sagen, das ist auch ein Spiel, das mich wirklich beeindruckt hat, weil es in seiner Early-Access-Phase bereits sehr gut spielbar ist. Dem Spiel fehlt aktuell nichts. Okay, ein richtiges Ende wäre gut, aber das ist von der Spielstruktur auch gar nicht so wichtig. Das ist ein Spiel, das kann man wunderbar einlegen. Ein Run dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde und er macht immer Spaß. Er ist immer anders, dadurch, dass das Spiel so viele Flexibilitäten bietet, dass die Relikte, die du aufsammelst und die Karten, die du ziehst und die Ereignisse, die du auslöst, die verändern so Butterfly-Effekt-mäßig, ja, die verändern deinen Run teils so drastisch, dass sich wirklich keine Runde gleich anfühlt. Und das ist immer wieder motivierend, immer wieder neu. Das funktioniert bereits jetzt hervorragend. Außerdem sind die Entwickler auch wirklich toll. Sie reagieren auf Community-Hinweise. Sie haben relativ schnell einen Fast-Mode reingepatcht für die Speedrunner und die Ungeduldigen, der eben ein paar Animationen kürzt und das ganze Spiel schneller spielbar macht. Es gibt einmal pro Woche einen Patch, der ist gut dokumentiert und sie haben relativ klar ausgelegt, was ihre Roadmap ist und scheinen das alles ganz gut einzuhalten.
Okay, und dann abschließend nochmal dann zum besseren Verständnis auf den Punkt gebracht, der Spaß, das dann mehrfach neu anzufangen, das liegt daran, dass ich halt jedes Mal mich durch eben unterschiedliche Kartenzuteilung neu fokussieren muss auf bestimmte Schwerpunkte und einfach quasi jedes Mal eine veränderte Situation da ist. Bei Roguelike ist es doch auch häufig so, dass ich so übergreifende Progression habe, dass ich bestimmte Dinge mitnehmen kann, die dann einen zweiten, dritten, vierten Durchgang nochmal irgendwie einfacher machen, dass ich da noch mit einem gewissen Bonus in diese neue Runde starte. Ist das auch vorhanden?
Man schaltet dauerhaft mehr Karten frei. Da muss man einige Runs durchmachen mit einem Charakter, bis man genügend Punkte gesammelt hat. Und dann werden ein paar Karten freigeschaltet, die dann in Zukunft auch noch gezogen werden können. Also ein Hauch von Progression. Und um das freizuschalten, spielt man sicher 15 bis 25 Stunden. Ich habe jetzt 12 Stunden rein versenkt und noch lange nicht alle Karten freigeschaltet. Da fehlen mir noch diverse Unlocks. Aber diese Unlocks ändern nichts am prinzipiellen Reiz des Spiels und am Spielgefühl. Das Spiel macht sozusagen in Stunde 1 genauso viel Spaß wie in Stunde 50, nur hat man in Stunde 50 noch mehr Variablen.
Das sind Kartenslots, die ich freischalte und nicht einzelne Karten, richtig?
Einzelne Karten, die gezogen werden können.
Okay.
Die Größe meines Decks ist flexibel.
Ah, also das heißt,
wenn ich schlau bin, habe ich ein sehr kleines Deck mit nur sehr guten Karten, die wunderbar miteinander harmonieren. Wenn ich mich vielleicht ein bisschen doof anstelle oder wenn es meine Taktik ist, habe ich ein unglaublich großes Deck mit 30, 40 Karten und dann ziehe ich vielleicht auch nur Schund. Es sei denn, ich habe die Skills und die Relikte, die es mir ermöglichen, extrem viele Karten zu spielen, extrem viele Karten zu ziehen oder mein Deck extrem gut zu manipulieren, sodass ich dann trotzdem das Beste draus machen kann. Das ist ja der Reiz daran. Aber das ist auch ein Stück weit das Problem des Spiels. Letztendlich ist dann der Kartenzug, also die Karten, die ich ziehe am Anfang einer Runde insbesondere, weil meistens durch auch Relikte bedingt und durch diverse Sachen, ist die erste Runde die wichtigste, weil man dann die Richtung des Kampfes bestimmt, weil man zum Beispiel den Gegner extrem debuffen kann oder in der ersten Runde bereits sehr viel Schaden austeilen kann. Manchmal ist der erste Zug einfach doof. Oder man zieht in einer Runde, wo alle Gegner angreifen, ausschließlich aggressive Karten und kann kein einziges bisschen Verteidigung aufbauen. Man kann generell Pech haben bei dem Spiel, auch was die Relikte angeht, die man aufsammelt. Die sind nicht immer positiv. Die kommen manchmal mit ganz schön krass ausgeprägten Haken vorbei. Dann kann man zum Beispiel kein Geld mehr ausgeben und all solche Sachen. Und das manchmal, wie sagt man so schön, fickt dich das Spiel so furchtbar und du kannst nichts dagegen tun. Egal wie groß dein Zwischenspeicher im Hirn ist, egal wie ausgetüftelt deine Taktik ist, es gibt Momente, dann hast du einfach Pech. Insbesondere, wenn man dann später in den höheren Schwierigkeitsgraden unterwegs ist. Es gibt ja die Möglichkeit, sich das Spiel so schwer zu machen, wie man will, in den sogenannten Ascension-Modi. Das ist aber auch gleichzeitig der Reiz. Ohne diese Unberechenbarkeit des Spiels, die dich auch wirklich frustrieren kann, hätte es auch nicht diesen Reiz der einer Runde, die sich plötzlich so gut entwickelt, wo man wirklich hell yeah ruft, weil man genau die Karte findet, die man noch braucht, um die eigene Synergie perfekt zu machen, um dann wirklich unglaubliche Züge durchzuführen, an deren Ende der Gegner halb tot geschlagen ist und er hatte noch keine Chance, irgendetwas zu tun, obwohl es ein Elite-Gegner ist. Fantastisch.
Okay, jetzt habe ich auch verstanden. Also das heißt, dadurch, dass ich dann durch die Progression neue Karten freischalte, ich nehme an, das sind dann halt auch wieder neue interessante Handlungsmöglichkeiten, da kann ich mich auch wieder neue Spezialisierungen machen und so weiter. Okay. Dieses ab und zu dieser Gameplay-Purismus, ne? Also auch gerade wenn halt eben nicht erst irgendwie eine Story kommt und dann klickst du hier und musst zwischendrin was lesen oder sowas, sondern wenn halt einfach so dieser durchgehende Fluss von Gameplay da ist, ist mir neulich bei Celeste auch aufgefallen, das ist teilweise inzwischen fast schon eine sehr angenehme und Erfahrung, die sich irgendwie frisch anfühlt, weil das Pacing im Gameplay so ununterbrochen ist. Geht dir das auch so?
Mhm. Genau, das ist es ist sicherlich auch ein Symptom einer gewissen Ungeduld und kurzen Aufmerksamkeitsspanne, über die wir also auch mal gesprochen haben, zum Beispiel in dem Podcast über Idle-Spiele oder über Spielesucht. Aber es ist wirklich dieses, ich spiele dieses Spiel, um etwas zu tun zu haben. Es ist für mich keine Erfahrung, so wie so ein Walking-Simulator, den ich auch manchmal wirklich sehr genießen kann. Es gibt Spiele, die erfüllen bei mir praktisch, die ersetzen sowas wie einen Film oder eine Serie. Und es gibt Spiele, die geben mir etwas zu tun. Es gibt so, ich unterteile das immer in Lean Backward und Lean Forward. Lean Backward, das ist etwas, das genieße ich, das erlebe ich, das lasse ich auf mich einprasseln, und Lean Forward, das ist Arbeit. Das ist etwas, das ich aktiv betreibe, das spannt mich ein. Das betreibe ich, das ist wie Autofahren, und genauso ist Slay the Spire. Es ist eine wunderbare Beschäftigung, es ist herrlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, klingt auch so wie einer von diesen Titeln. Also ich meine, Beschäftigung und Arbeit sind wahrscheinlich vielleicht sogar sind die falschen Begriffe. Es geht ja eher so ein bisschen um Herausforderungen, ne? Um,
ja,
Problemlösen, ja. Und auch
ganz genau,
dieses starke Improvisationselement durch die Karten.
Mhm. Es ist wirklich, es ist eine interessante Herausforderung und auch immer dieses große Fragezeichen. Du weißt nicht, was du bekommen wirst. Und das macht das so reizvoll. Es ist nicht dieses 100% strukturierte und berechenbare, wie es ein Schachspiel ist, was ja auch endlose Permutationen hat und jedes Mal neu ist, oder ein Skatspiel. Das hat sehr viel mehr drastischeren Zufall und sehr viel mehr Dinge, die du nicht beeinflussen kannst und die du nicht berechnen kannst. Aber das macht gerade den Reiz aus. Und dazu ist es noch fantasievoll, ein Stück weit verrückt und teilweise auch etwas gefühlt noch nicht hundertprozentig ausbalanciert. Das ist definitiv etwas, was sich im Verlauf der Early Access Phase noch verändern wird, gerade was das Metaspiel angeht. Aber das sind auch wieder Sphären, wo ich nicht unterwegs bin. Also wo einfach meine Erfahrung mit dem Spiel, mein Skill und meine mentale Kapazität nicht ausreichen dafür. Aber ich habe bereits Spaß dabei, in diesem Spiel so im Anfänger-Mittelklasse-Bereich rumzustümpern, und mir sind auch bereits einige wirklich großartige Runs gelungen.
Würdest du eigentlich unterm Strich sagen, die Frage kommt jetzt ein bisschen spät eigentlich, aber...
Kein Problem, ich finde das sehr interessant, dass wir hinten raus nochmal das große Ganze besprechen.
Würdest du sagen, ist es schwer? Ist es mittelleicht? Also, ich weiß gar nicht, wie...
Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es für Leute, die noch nie sowas gespielt haben, die zum Beispiel keine Hearthstone-Erfahrung haben und mit diesen ganzen Karten ziehen und ausspielen als Grundmechanik von Kampf, dass sie damit ein bisschen Probleme haben und auch das ganze UI zu deuten. Sehr viele Buffs, sehr viele Debuffs, die werden dir alle als Icons angezeigt. Du kannst mit der Maus drüber fahren und das Spiel erklärt dir alles. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die das nicht gewohnt sind, wirklich Probleme damit haben. Wer sich einmal reinspielt, und da geht's vor allen Dingen darum, die Herausforderung ist, das Sortiment an Karten zu lernen. Und das sind halt Hunderte. Aktuell 187, irgendwann 250. Wenn man die alle kann, also auch weiß, welche Möglichkeiten das Spiel dir geben wird und ein bisschen besser planen kann, wie man seinen eigenen Run gestaltet, womit man sozusagen rechnen kann als Belohnung und auch die vielen Relikte, die wichtig sind, dann wird das Spiel leicht. Dann schafft man es eigentlich ans Ende, aber da kann man sich eben das Spiel schwieriger stellen, mit sehr, sehr vielen Eskalationsstufen, wo dann plötzlich die Bosse mehr Schaden machen, die normalen Gegner mehr Schaden machen, wo man zwischen den einzelnen drei Abschnitten des Spiels nicht mehr hundertprozentig heilt nach den Endbossen und so weiter und so weiter. Aber das ist eben auch etwas, das macht man nur für seinen eigenen Spaß. Man kriegt ein bisschen mehr Freischaltpunkte durch diese Ascensions, aber ansonsten ist es einfach nur die Herausforderung. Und da habe ich auch schon ganz bittere Geschichten gelesen von Leuten, die praktisch ihr Leben aufgegeben haben und völlig verzweifelt versuchen, den höchsten Schwierigkeitsgrad von, ich glaube, Stufe 15 zu schaffen, einfach nur, weil sie wollen. Diese armen Schweine, das mache ich nicht.
Ist es denn aus dem Spiel heraus auch gut erlernbar, oder ist es wieder so ein Ding, wo ich irgendwo am Ende externe Quellen konsultieren muss, um zu verstehen, okay, wenn ich diesen Status-Effekt kombiniere mit dieser Karte, bla bla bla, also ist es ordentlich transparent im Spiel dargelegt, dass mir auch alle Informationen zugänglich sind, um die idealen Kombinationen und Handlungsmöglichkeiten zu erkennen?
Das Spiel gibt dir prinzipiell alle relevanten Informationen in die Hand, und man kann sich aus dem Spielen selbst vieles erschließen, und man lernt auch definitiv, man lernt immer dazu. Man macht einfach Erfahrungen und aus denen lernt man, aber sehr viele Erkenntnisse, die man aus dem, was dir da gegeben wird, schließen kann und schließen sollte, ziehen sollte, die hat man vielleicht nicht. Also ich kann nur Leuten empfehlen, mal ein bisschen reinzuspielen, 3-4 Runs und sich danach so die wichtigsten Tipps Video oder eine Liste anzuschauen. Bei den Steam, bei den Steam Guides beispielsweise gibt es eine schöne Zusammenfassung von Anfängertipps. Zum Beispiel die Tatsache, dass man sein Deck nicht zu groß wachsen lassen sollte, dass man auch bewusst Standardkarten wie Angriffe und Verteidigung mit den verschiedenen Mechaniken, die das Spiel gibt, aus dem eigenen Deck entfernen sollte, damit das Deck klein bleibt und man eine höhere Chance hat, gute Karten zu ziehen, die dir wirklich was bringen. Das ist eine Erkenntnis, auf die bin ich am Anfang nicht gekommen. Für mich war am Anfang jeder Bildschirm, wo ich mir eine Karte aussuchen konnte, eine tolle Belohnung. Und die Erkenntnis, dass dieser Skip-Button oftmals die beste Alternative ist, weil die Karten, die mir da vorgeschlagen werden, nichts bringen für meinen aktuellen Run, weil sie bloß mein Deck vollstopfen, weil ich die dann ziehe, anstatt irgendeine meiner Karten zu ziehen, die mir wirklich was bringen und zu irgendeiner Synergie führen. Die Erkenntnis hatte ich zum Beispiel nicht. Und ich spiele seitdem viel, viel besser, seitdem ich bei jeder zweiten Belohnung sage, nee.
Wieso erhöht das deine Chance, wenn du skippst?
Naja, ich bekomme ja am Anfang nur sehr wenige Karten und die sind halt 0815 Standardkarten und danach fülle ich mein Deck durch gewonnene Kämpfe, durch den Shop mit anderen Karten und da muss ich eben gucken, was es gibt. Und wenn ich nach dem Kampf 3 Karten vorgeschlagen bekomme und keine von denen harmoniert so richtig mit meinem Spiel und ich starte in die nächste Runde und ziehe 2 von diesen Karten bei meinem ersten Zug oder ich wähle eine aus und beim ersten Zug ist die dabei, ich brauche sie nicht, dann hat die an dem Moment den Platz einer Karte eingenommen, die ich vielleicht hätte brauchen können.
Ah, okay, verstanden.
Und solche Gedanken, und das ist das Metaspiel, die blühen dann richtig auf, sobald man sich ein bisschen informierter über das Spiel und wirklich so weniger konkrete Tipps kennenlernt, als eher so Herangehensweisen, Arten und Weisen, über dieses Spiel nachzudenken. Das ist sehr schön. Also, ich hatte ja euch gesagt, dass ich das Spiel spiele und du hattest auch, wie gesagt, ja, im Forum haben die Leute auch schon irgendwie gesagt, das ist cool, aber das wird nach 10 Stunden langweilig und ich kann mir nicht vorstellen. Also ich spiele es seit 12 Stunden und holy shit, ich bin gerade am Anfang eines langen, langen, langen Aufstieges und ich bin so motiviert, da weiter zu zocken. Das wird für mich hoffentlich die nächsten Wochen und Monate so ein ständiger Begleiter, so eine Spiele-Zwischenmahlzeit, weil der Run eben auch maximal 50 Minuten dauert, eine Stunde, wenn ich mir wirklich Zeit lasse und das gut überlege. Man kann auch jederzeit speichern und das liegen lassen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man einen Spielstand lädt, dann hat man die ganze Story, die man sich selbst zurechtgelegt hat, diesen Plan nicht mehr im Kopf und kann es vergessen. Aber wenn man sich auf dieses Metaspiel einlässt und tatsächlich mal so ein bisschen inspirieren lässt von anderen Spielern und ihren Ideen und ihren Paradigmen, dann ist das ein Geschenk, ja, das nicht aufhört, dich zu beschenken.
Ja, es gab 2 Parteien im Forum, wohlgemerkt. Also die einen hatten das Gefühl, dass diese ganze Spielmechanik nach diesen 10 Stunden oder was auch immer, jetzt ist jetzt mal ein fiktiver Wert, relativ schnell durchdrungen war und dass man danach relativ hatte das Spiel sozusagen alles ausgespielt, was es anzubieten hat. Und dann kam aber auch noch dann eine andere Gruppe, die gesagt hat, nee, Moment mal, wenn man sich da ein bisschen reinkniet und wirklich versteht, was da passiert und das dann richtig meistern will, sozusagen entfaltet es doch eine gewisse Tiefe. Und dann bist du halt quasi einfach im zweiten Lager.
Ja, schon. Aber auch da, das ist etwas, wo man ein bisschen hingeschubst werden muss. Tatsächlich, das ist, finde ich, eine ganz gute Erkenntnis, wenn man das Spiel nur mit dem Spiel spielt und ohne externe Quellen, dann kann es durchaus passieren, dass man im ersten Lager endet, dass es nicht hundertprozentig Klick macht und dass das Metaspiel und die verschiedenen Spielweisen und die Flexibilität, die da eigentlich drinstecken, dir gar nicht so klar werden. Weil am Anfang habe ich auch bei der Hälfte der Karten gesagt, wieso sollte ich die jemals brauchen? Die machen ja mein Deck schlechter oder die machen mir Schaden. Nee. Wieso sollte ich denn die Karte nehmen? Aber wirklich, jede von diesen Karten hat seinen Platz. Ist verrückt.
Ja, das sind immer die schlimmsten Karten. Die gibt's ja auch bei Hearthstone und sowas, weißt du? Verwunde dich selber für 2 Punkte, um Effekt X auszulösen. Und das ist irgendwas, ich habe immer das Gefühl, das sind fortgeschrittenen Karten, weil als Einsteiger sitze ich immer da und ich kann gar nicht identifizieren, in welcher Situation dieser Effekt X so wertvoll ist, dass es sich lohnt, dafür Schaden in Kauf zu nehmen.
Ja, ganz genau. Und das sind auch in dem Sinne fortgeschrittene Karten, weil das sind Bestandteile von so 2 bis 4 Karten-Kombos, die, wenn sie mal gelingen, so unglaublich reinhauen. Also ich hatte da auch irgendwann mal einen Run, da es gibt eine Karte, die verbraucht so viel Energie, wie du gerade hast. Also wenn du noch eine Energie hast, verbraucht sie eine Energie und die Karte heißt Wirbelwind. Da macht man halt viel Schaden und zwar so oft, wie diese Karte gespielt wird. Ich hatte dazu aber noch das Artefakt, dass mein erster Angriff in der Runde, der über 2 Energie kostet, doppelt ausgespielt wird. Ich hatte außerdem durch verschiedene Artefakte, die mich auch durchaus ein bisschen limitiert haben, sehr viel Energie auf der Hand und ich habe meinen Charakter in Sachen Stärke gebufft. Das heißt, er hatte sehr viel Stärke durch die vorherigen Züge. Das heißt, alle Angriffspunkte wurden halt stark erhöht, die ich beim Gegner angesetzt habe. Und dann hat dieser Wirbelwind nicht 4-mal reingehauen, sondern 8-mal, weil er doppelt gespielt wurde. Er hat pro Einschlag 15 Schaden gemacht. Dazu hatte ich noch irgendwie was laufen, was pro Treffer beim Gegner noch irgendwie einen Buff erzeugt hat und so weiter. Aber dann mit wirklich so einer einzigen Karte einen sehr starken Gegner wirklich zu Klump zu hauen und gleichzeitig den eigenen Charakter noch zu buffen in so einer aberwitzigen Synergie, die auch nur alle paar Stunden mal so richtig hinhaut, das ist echt ein Erlebnis. Und das hätte ich vielleicht auch eher sagen sollen, jeder Gegner hat auch so seine Eigenschaften. Also die Gegnervielfalt im Spielerischen ist erstaunlich. Es gibt fliegende Gegner, die machen an denen macht man nur die Hälfte Schaden. Aber wenn man sie 3-mal trifft, fallen sie zu Boden und sind eine Runde gelähmt. Es gibt Gegner, die buffen sich gegenseitig. Es gibt Gegner, die tun dir weh, wenn du sie triffst. Es gibt Gegner, die tun dir weh, wenn du sie tötest. Und die laden diese Explosion im Spielverlauf immer weiter auf. Du solltest sie schnellstmöglich töten. Es gibt Gegner, die werden wütend, wenn du Skills spielst und machen dadurch immer mehr Schaden. Deswegen sollte man vielleicht, während sie gerade enraged sind, keine Skills spielen. Es gibt so viele Faktoren, auch was das Gegnerverhalten angeht, so dass es auch oft sein kann, dass du ein wirklich gutes Deck hast, was eine wirklich gute Spielstrategie bietet, außer gegen diesen einen Gegnertyp. Holy shit, so viele Emotionen.
Aber das klingt schön. Also das hat für mich, das hilft mir nochmal mehr zu verstehen, wo die Faszination herkommt. Ja. Mhm. Ist ja auch also so, man spricht in Spielen, in der Wissenschaft gerne von diesem Selbstwirksamkeitserleben und das meint immer eine ganz breite Palette von Dingen. Ja. Also auch zum Beispiel, dass wenn du in die Spielwelt effektiv manipulieren kannst, ja, persistente Welten, wenn du einen Baum fällst, dann bleibt der quasi gefällt oder sowas. Ja, das ist ja auch so dieses Gefühl, dass du tatsächlich einen Einfluss auf das Spielgeschehen hast und ja, oder auch, dass du eine mächtige Figur bist und sowas. Und das ist, wenn das so spielmechanisch so effektiv transportiert wird, dass du das Gefühl hast, so, ich bin so schlau, ja, und ja, guck mal, was
oder
ich geschaffen
habe.
Ich bin
so dumm. Das ist wirklich, das ist ein Spiel, das stellt dich immer nur vor Entscheidungen. Es lässt sich wenig wirken, so nach dem Motto, ich erschaffe, sondern ich wähle, ja. Jeder Moment im Spiel ist eine entweder die richtige oder die falsche Entscheidung. Und man weiß manchmal nicht so richtig, ob das jetzt richtig oder schlecht war. Und man ist immer schuld, ja? wenn man es dann richtig versaut hat. Man kann es ein Stück weit auf den Zufallsfaktor schieben. Und das ist auch manchmal durchaus einfach der Fall. Manchmal hat man einfach Pech, aber oft hat man einfach Mist gebaut. Fuck, fuck, fuck. Und wie oft fällt mir ein, dass ich im Kopfrechnen falsch gelegen habe? Oder fuck, jetzt habe ich gerade verpasst, den Gegner komplett zu erledigen, weil ich dumm war. Jetzt habe ich die Karte vor der gespielt, aber hätte die andere gebufft. Ah, herrlich.
Sehr gut. Aber dann in diesem Sinne, weiß ich nicht, dann würde ich sagen, vielleicht zu einem Fazit und Richtung Wertschätzung schreiten.
Ich gehe da mal ganz kurz meinen Zettel durch. Ich habe relativ viel aufgeschrieben. Noch sehr viel mehr Details, was die konkreten Mechaniken angeht, aber ich denke, das ist Blödsinn. Du hast mich ja vorhin schon völlig zu Recht ausgebremst. Aber ja, ich ganz kurz nochmal zur Erklärung, was denn auf den Spieler wartet, wenn er sich das Ding jetzt kauft. Das Ding kostet aktuell 16 Euro. Es ist im Early Access, wie gesagt, noch einige Monate. Es ist spielerisch alles drin. Was noch folgen wird, ist ein dritter Charakter, der auch eigene Mechaniken mitbringen wird. An dem wird auch gerade aktiv gearbeitet. Und es werden noch so neue Spielmodi kommen, wie so tägliche Challenges und insgesamt mehr Inhalt. Sie wollen 250 Karten insgesamt haben. Aktuell sind 187 drin. Sie wollen noch mehr Relikte haben, also diese krassen, dauerhaft dein Spiel beeinflussenden Items, die halt wirklich dir auch mal einen Stock in die Beine werfen können oder dein Spiel komplett um 180 Grad drehen und retten. Mehr Event-Typen, also mehr dieser Zufallsereignisse und es wird ein echtes Ende geben und noch ein paar Secrets. Das ist der Plan. Und das ist ein guter Plan, der ist auch sehr erreichbar, dem vertraue ich, aber das Spiel ist bereits jetzt sehr spielbar und deswegen möchte ich feststellen, das ist ein ganz hervorragendes, süchtig machendes, unterhaltsames Spiel mit einer Sogwirkung, wie ich es lange, lange, lange nicht mehr gespielt hat. Wer Spaß an Rundentüftelei hat, also an taktischen Auseinandersetzungen, die rundenbasiert und sehr kalkulierbar ablaufen, wer Lust auf so ein bisschen Rumhirnen hat über optimale Zugreihenfolgen und so ein bisschen Kopfrechnen, addieren, subtrahieren und ein bisschen multiplizieren, um zu optimieren, wie viel Schaden der Gegner nimmt und wie wenig mein eigener Spielcharakter, wer Spaß daran hat, sich ein bisschen in die Hände des bösen Herrn Zufalls zu begeben, was die Progression in einem Spiel angeht, wer damit leben kann, dass in diesem Spiel eigentlich man nicht viel erreicht. Man spielt für den Spaß an der Sache. Am Ende gibt es keine spektakuläre Endsequenz, gewinnt man nicht wirklich viel. Man spielt für den Run, aber der macht, finde ich, wirklich Spaß. Es ist nicht das kalkulierbarste Spiel. Es wird manchmal wirklich, wirklich chaotisch. Es ist nicht so geschliffen, so elegant wie ein Hearthstone. Aber es bietet dafür eben ein ganzes Spektrum an Spielerfahrung. Wer auf sowas Lust hat, wer generell diese Art und Weise der Kartenspielsysteme mag, da gibt's ja inzwischen auch aus dem Brettspielbereich, dem Digitalisierten, jede Menge, was da inzwischen spielbar ist, der sollte sich Slay the Spire definitiv mal ansehen. Wer noch ein bisschen sich überlegt, ist das was für mich, dem empfehle ich einfach mal bei YouTube zu gucken. Es gibt sehr, sehr viele Medienschaffende, die sich auf dieses Spiel fokussiert haben. Auch bei Twitch wird das wohl sehr viel gespielt. Da habe ich jetzt vorhin gesehen, gibt es die Möglichkeit, dass man da sein Publikum abstimmen lassen kann, welche Belohnung man auswählt und solche Sachen und damit eben auch die Progression des Runs bestimmt oder besser gesagt die Richtung, in die er geht. Ich kann es reinsten Herzens eigentlich jedem, der sich dafür interessiert, empfehlen. Ja, auch jetzt, denn es wird teurer werden, wenn es erscheinen wird. Das haben die Entwickler klar kommuniziert. Ich nehme an, dann wird es 20 Euro kosten statt 16. Allerdings ist das noch nicht hundertprozentig raus. Ich habe erstaunlich viel Spaß damit gehabt. Ich habe verdammt oft 2 Stunden länger an diesem Spiel gesessen, als ich es eigentlich vorhatte. Es ist eins dieser, wo man sich denkt, naja, komm, spielst du mal schnell einen Run. Und plötzlich ist es morgens früh. Fantastisch.
Das heißt, also nur noch mal, um es richtig nach Hause zu hämmern, das ist wahrscheinlich eine Vollpreisempfehlung.
Absolut. Ich habe mir das im Sale gekauft, aber ich würde es auch jederzeit mit Handschlag für die 16 Euro nehmen, die es aktuell kostet. Okay. Aber das ist auch wirklich etwas, das checkt einfach bei mir alle auf meiner persönlichen Checkliste alle Punkte ab, die ich an so einem Spiel mag. Das ist sehr eben, es ist sehr mechanisch. Es lebt durch seine Mechanik und das ist gerade etwas, worauf ich riesen Lust habe. Das ist nichts narrativ in irgendeiner Form Interessantes, das ist nichts, das man wegen seiner Atmosphäre oder seinem Grafik oder seinem Spektakel spielt. Das ist etwas, das findet vor allen Dingen in deinem Kopf statt und das ist super.
Okay, wunderbar. Gibt es noch irgendwas, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwas auf deiner Liste, was du dringend noch anbringen musst oder ist es das?
Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, dass es noch einen weiteren Haken gibt. Das Spiel sieht nicht so sehr gut aus. Es ist optisch ganz nett. Es hat einen interessanten, eigentlich in sich stimmigen Stil, der, das mag ich sehr, der nicht so düster ist, wie zum Beispiel Darkest Dungeon. Das hat was Farbenfrohes, was Fröhliches, ein bisschen Verspieltes. Es hat ein sehr schönes Gegnerdesign. Ich mag sehr gern zum Beispiel tote Ratten. Aus denen Pilze wachsen und die Pilze sind deine Gegner, die sozusagen in dem Körper der toten Ratten stecken und generell ist das ganz witzig, aber die Animationen sind ziemlich minimalistisch. Ich nehme an, das ändert sich noch, weil da haben sie bereits was dran getan im Early Access, aber die ganzen Charaktere bewegen sich nicht. Der Ironclad zum Beispiel, der Ritter, den man spielen kann, der schwingt ein Schwert in so einer Ruheanimation und wenn er zuschlägt, dann schlägt er nicht zu. Der Charakter bewegt sich ein Stück, er zuckt kurz und es wird so eine generische Attack-Animation eingeblendet, Angriffsanimation, so ein bisschen wie bei den Super Nintendo Final Fantasy Spielen. Und das ist ein bisschen mies, das ist ein bisschen langweilig und das könnten sie noch verbessern und auch die Hintergrundmusik, die ist ganz stimmig, aber nervt irgendwann, weil sie ganz schön monoton ist. Das wollte ich noch anmerken.
Ja dann, Sebastian, bring es zu einem guten Ende.
Das war's mit der Wertschätzung zu Slay the Spire. Wie gesagt, ein Spiel, das ich reinen Herzens jedem, der auf solche Kartentüftelei und Rundentaktik und Kämpfe steht, wärmstens ans Herz legen kann. Das ist mal ein Fall von Early Access, wie wie es sich gehört, mit ein paar enthusiastischen, engagierten Entwicklern, mit wirklich Feedback und einer lebendigen, glücklichen Community. Es ist ein großer Spaß, da dabei zu sein, und es ist ein schönes Spiel, um es einfach in der Steam-Bibliothek zu haben, nicht um es da versauen zu lassen, sondern einfach ab und zu mal ein bisschen dran rumzudrücken. Dann danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt, ob sich noch ein paar Spieler finden, und ich werde es auch definitiv noch mal ein bisschen im Forum Ausschau halten nach der Diskussion. Und das war's. Danke für eure Unterstützung unseres Podcast-Projekts bei Patreon. Das ist ganz famos. Das ermöglicht uns dreien und den Leuten, die noch dranhängen, diesen ganzen Kram so durchzuziehen, wie wir ihn tun. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Danke dafür, und wir hören uns ein andermal. Salut!